Markus glaubt nicht an den Nutzen einer neuen distributiven Killer-App.
Wahrscheinlich wird das jetzt nicht der Mainstream-Mords-Mörder-2080-Rule-Vertriebskanal werden.
Und in Hannas sozialem Umfeld gewinnt eine neue Freizeitdroge immer mehr an Bedeutung.
Wenn ich jetzt auf mein Umfeld schaue, wird da gevibe-coded ohne Ende.
Thorsten hingegen versucht das Seelenleben eines Gemüses zu verstehen.
Warum sinkt die Avocado?
Ich habe die Freude, heute ins erste Thema einzuführen. Es ist ein Thema, das ganz leise gegen Ende Juli, Anfang August über die Nachrichtenkanäle kam. Und es geht um das Unternehmen Mercedes-Benz und einen Wechsel in der Führungsetage des Marketings. Die CMO Bettina Fetzer verabschiedet sich bei Mercedes-Benz aus ihrer 6-jährigen Tätigkeit als CMO. Zum Hintergrund, Bettina Fetzer hat zusammen mit Ola Källenius in den letzten Jahren sich extrem dafür ins Zeug gelegt, die Volumenmarke Mercedes zu einer hochmargigen Luxusmarke zu entwickeln. Die Schlagwörter dazu waren High-End statt Mainstream, Pricing Power statt Absatzdruck und versucht also aus dem Massengeschäft rauszukommen und sich konsequent mit Emotionen, Ikonenstatus und Exklusivität auf die oberen Märkte der Automobilindustrie zu konzentrieren. Ab 1.10. übernimmt Christina Schenk die Position der CMO, bleibt aber zugleich zuständig für den Bereich Investor Relations und Treasury und übernimmt damit quasi eine dritte Funktion im Führungsgremium von Mercedes-Benz. Ist aus meiner Sicht eine Veränderung, die zwei Perspektiven hat. Die erste Perspektive geht in Richtung Strategie von Mercedes in Sachen Luxus oder welche Konsequenzen jetzt diese stärkere Ausrichtung mit dem Hintergrund von Frau Schenk in Richtung Finanzmarktorientierung, Zahlen, Kennziffern und Effizienz nicht ein Signal ist, dass die reine Luxusorientierung, die sehr stark eben auf Emotionen ausgerichtet war, ihr Ende findet und dort ein anderer Shift in die Markenführung reinkommt. Die eine Perspektive und die andere Perspektive, die halte ich auch für spannend, die wird auch heftig in unserer Community of Academics diskutiert. Ist das nicht auch ein Zeichen wiederum, dass die CMO-Funktion immer mehr unter Druck gerät, was wir aus vielen Konzernen immer wieder hören und damit auch die Problematik auftritt, dass die Marketingfunktion immer weiter nach hinten rückt? Jetzt wird sie quasi in Personalunion von jemandem übernommen, der sowohl sich um die Kapitalmärkte als dann auch noch die Treasury-Funktion kümmert. Was bedeutet das für eine Ausrichtung eines integrierten Marketings innerhalb der Großkonzerne?
Ich muss erstmal sagen, ich bin ein großer Fan von Bettina Fetzer mal gewesen, auch von der Arbeit, die sie geleistet hat. Ich finde, da waren so coole Maßnahmen dabei und ich erinnere mich gern an die Collabs zurück, die sie umgesetzt hat, an die Kampagnen, an die Ausrichtung. Und dann auch eben, es ist ja nicht nur der Luxus, den sie dort mitgeprägt hat, oder diese Luxusausrichtung, sondern auch einfach eine ganz konsequente Lifestyle-Ausrichtung. Also stark im Influencer-Marketing, stark in der Kommunikation für jüngere Generationen. Also da schwingt ja noch viel, viel mehr mit als diese Luxus Positionierung. Und ich habe das immer als sehr, sehr positiv wahrgenommen, was dort stattgefunden hat. Nun kann man ja drauf schon dann sagen, okay, diese Richtung ist vielleicht nicht die richtige und deswegen findet da nun ein Kurswechsel statt. Das sehe ich auch als eine Perspektive und da kann man sicherlich in Frage stellen, ist diese Masse an Influencer-Marketing das Richtige? Ist dieses sehr Emotionale in der Kommunikation das Richtige? Ganz genau wie du sagst, ist das die eine Debatte und die andere Debatte ist es dann der richtige Schritt, sowohl eine Finanzexpertin auf diese Position zu setzen, zum einen, als auch diese Bereiche zusammenzufassen, also 5 Schwerpunkte in einer Funktion. Es ist ja schon Wahnsinn von diesem Umfang her. Und da bleiben bei mir momentan noch viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Von den Ankündigungen, was Christina Schenk eben plant, bin ich verhalten in meiner Begeisterung. Also dieser ja nüchternere, technischere Fokus, den sie umsetzen will, die technologische Kompetenz, die mehr im Vordergrund sein soll, ohne viel Emotion. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, um jetzt Mercedes-Benz zukünftig stark zu machen.
Im Raum steht ja auch immer die Grundfrage. Jetzt ersetzt eine Finanzexpertin eine Marketing-Expertin. Ich hänge das viel, viel tiefer. Wir haben grundsätzlich eine Problematik an den Universitäten, an den Fachhochschulen, dass wir viel zu disziplinär aufgestellt sind. Die Unternehmensrealität sieht schlichtweg anders aus. Da gibt es ab einem gewissen Niveau Führungskarrieren und da geht es um Management-Expertise. Und jede Person, die auf einem gewissen Level in einem gewissen Konzern, Unternehmen unterwegs ist, die braucht einfach eine Grundausbildung in allen Disziplinen, die, ich formuliere mal so altdeutsch, Betriebswirtschaftslehre ausmacht. Da geht's halt auch um Finance. Da geht es um Führung, um Organisation, um Strategie, um Innovation, um Buchhaltung. Und natürlich geht es auch um Vertrieb, Verkaufen und letztendlich auch Marketing. Und so sehe ich heute auch Führungspersönlichkeiten in Unternehmen, Großunternehmen und in kleinen Unternehmen. Und so würde ich auch solche Wechsel immer einordnen. Das einfach mal so zur Relativierung.
Ich kann dir da nur beispringen, Thorsten. Ich glaube, dass diese Denke, dass man sagt, man braucht eine marketingdisziplinäre Ausbildung, um Marketingvorstand zu werden. Ja, das hilft sicherlich. Ich möchte dabei aber auch betonen, dass ich glaube, dass eine ganzheitlichere Sicht aufs Unternehmen ja nicht heißt, dass ich jetzt hingehe und Zahlen gegen Marketing verwende. Wir reden ja immer darüber, dass Marketing beweisen muss, wie es sich auf finanzielle Kennzahlen auswirkt, mit Kopfzahlen und was alles da eine Rolle spielt. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Marketing dem einfach mehr Rechnung tragen müssen, dass es interdisziplinäre Herausforderungen gibt. Und ich glaube, das hat eine Botschaft und die finde ich noch spannend in der Hinsicht. Lasst uns Marke und Marketing und Kommunikation integrierter betrachten. Ich höre das aus anderen Unternehmen, die einen ganz starken HR-Fokus da reinbringen. Und das ist viel wichtiger. Wir müssen uns ja nicht immer als Silo verstehen und sagen, wir sind die Herren der Kunden und der Kundenversteher und der Markenversteher. Und das kann kein anderer, sondern wir müssen ja eigentlich hingehen und sagen, wir sind kompatibel und wir können helfen, Unternehmen voranzubringen. Das ist ja viel wichtiger.
Aber ich würde da schon nochmal einen Blick drauf haben. Also ich verstehe euren Punkt absolut, dass man unterschiedliche Disziplinen und Kompetenzen braucht. Nur wenn man so eine lange Karriere in diesem Finanzbereich hinter sich hat, frage ich mich schon, ob man wirklich mit allen Facetten des Marketings betraut ist und eben auch, was für ein Signal das nach innen sendet. Also das finde ich schon nochmal ein Aspekt, den es dort in dieser Thematik zu berücksichtigen gilt.
Das ist ja überhaupt die Frage, wo Marketing im engeren Sinne im Unternehmen verankert ist. Und hier werde ich jetzt mal akademisch. Schon seit den goldenen Zeiten von Herbert Meffert haben wir immer gesagt, es gibt zwei Orientierungen im Marketing. Wir haben die funktionelle und die muss halt hochprofessionell ausgeführt werden. Und es gibt die strategische. Und die strategische kannst du letztendlich in keinem Unternehmen dieser Welt in irgendeiner Abteilung delegieren, sondern das ist letztendlich Vorstandsaufgabe. Hier steht denn für mich schon die Frage im Raum, inwieweit das Marketing in den Personen des Vorstandes von Mercedes auch zukünftig repräsentiert werden, inwieweit die sich zuständig für ihr Marketing fühlen. Und mein Eindruck ist, sie fühlen sich sehr, sehr zuständig und das ist auch gut so. Ob sie jetzt die richtigen Entscheidungen zukünftig treffen, da habe ich so meine Frage. Vor allem ist die Frage ja auch die, glauben die Investoren dran? Vielleicht vor diesem Hintergrund ist es gar nicht so schlecht, Frau Schenk auch mit dem Marketing zu betrauen. Denn ich glaube, Mercedes hat schon ein Problem in der Kommunikation ihrer Strategie in Richtung der Investoren.
Ich würde gerne noch was anderes anführen zu deiner akademischen Betrachtung und den Berufswegen, wie Menschen im Marketing landen. Ich kenne genügend Studierende der HSG, die einen Finanzschwerpunkt hatten im Studium und heute gar nicht mal so weit unten in führenden Markenunternehmen auf Marketingposten unterwegs sind. Das hat nichts gegen unsere Disziplin zu sprechen. Die kriegen halt eine Grundausbildung und das, was wir ja immer wieder hören von den Konzernen, die Bleiche und das, wie wir es machen, das lernt ihr bei uns. Also diese Leute haben bei Procter angefangen, bei Nestle und so weiter und sind mit einer Finanzausbildung dann auch in die Disziplinen reingewandert. Ich würde ganz vehement davor warnen zu sagen, wir sind eine Disziplin, die einen Geheimchip hat, den platzen wir unseren Studenten in den Kopf und dann sind die ganz doll geskillt für all das, was sich da tut. Ich glaube, es ist andersrum. Du musst einfach dich lernfähig bis in die letzte Phase deiner Karriere erweisen, dich neuen Dingen zu stellen. Eins möchte ich auch noch sagen. Ich glaube, dass alles das, was sich da bei uns auch in der Disziplin verändert, unheimlich viel mit Spezialistenwissen zu tun hat. Ich hoffe, dass oben drüber Leute sitzen, die auch noch einen Influencer von einem Spot und auch Gewichtungen unterscheiden können, um strategische Entscheidungen zu treffen, die nicht nur darauf hinauslaufen, ob ich 16:9 oder 9:16 TikTok-Videos aufzeige mit tanzenden Vorständen oder sonst was. Ich übertreibe jetzt mal. Aber mir wäre da schon wichtig, dass oben drüber Leute sitzen, die eine konsequentere, ganzheitliche Orientierung haben, als immer nur dem letzten Trend hinterher zu rennen.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Mir geht es ja mehr um das Zeichen nach innen. Und du musst ja gleichermaßen auch als Führungskraft eine gewisse Vision haben. Und ich bin überhaupt nicht an dem Punkt, dass ich sage, es geht um 16:9, aber mir geht es mehr um Themen, wie gestaltest du die Customer Journey, hast du dafür Verständnis, was ist mit dem Kundenerlebnis, sind ja viel, viel umfassendere Themen als so eine Thematik. Da bin ich absolut dabei. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt um eine klassische Marketingausbildung geht, die es braucht. Da bin ich überhaupt nicht von überzeugt. Mir geht es mehr nur darum, dass wenn eine Karriere so stringent auf dem Finanzwesen aufbaut, aufbaut und dann dieser Bruch stattfindet. Das finde ich eben überraschend. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, nur von dem, was jetzt vermittelt wurde an Stoßrichtung, wo es hingehen soll, da bin ich eben verhalten, wenn es heißt, wir müssen hier die Funktionen in den Vordergrund stellen, wir müssen unser Agenturnetzwerk überdenken. Also es klingt sehr rational, prüfend und weniger emotional, visionär, aber mal sehen, wo es hingeht.
Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu der Wirkung nach innen. Ich glaube, dass bei Mercedes relativ viele Menschen, gerade im Vertrieb, froh sind, das zu hören. Nicht, weil sie nicht an die Luxusstrategie glauben, sondern weil sie sich sagen, wir müssen am Ende des Tages auch noch ein paar Wannen verkaufen, die an die Stellen gehen, wo wir auch unser Geschäft machen. Und ich glaube, dass das gerade nach intern, jetzt nicht nur in die Marketingabteilung, schon ein Signal ist, was relativ viel hilft, bestimmte Dinge vielleicht auch nach vorwärts zu denken und Leute wieder mitzunehmen, die vorher vielleicht ein bisschen demotivierter waren.
Was noch eindrücklicher ist, sind diese durch und durch Konzernkarrieren halt eben immer noch. Gerade bei Mercedes-Benz, wenn du es so siehst, welche Karriere die Christina Schenk hingelegt, das sind ja wirklich Konzernkarrieren ohne große Brüche. Und das ist, finde ich, nochmal ein anderer Punkt, wo man auch sagen kann, ist das der richtige Weg?
Ja, man könnte ja böse formulieren, es ist wichtiger, das Unternehmen zu kennen als deine Fachdisziplin.
Ich würde gerne mit euch heute über die Entwicklung bei ShopMy diskutieren. ShopMy ist eines der größten, könnte man sagen, Influencer-Marketing-Tech-Unternehmen. Anfang diesen Jahres wurde es mit 410 Millionen US-Dollar bewertet, also mehr als das Fünffache als noch vor einem Jahr. Und was steckt hinter ShopMy? Die Funktionsweise bislang war, dass Creators, also Influencer, eine persönliche Shop-Seite erstellen können mit Affiliate-Links ihrer Lieblingsprodukte und diese dann über ihre Social-Media-Profile teilen. Entweder über den Link in der Bio oder über Stories oder andere Content-Formate. Jetzt hat ShopMy kürzlich eine erste eigene Consumer-Plattform gelauncht. Also ShopMy hat einen Wechsel umgesetzt. Konsumenten sollen jetzt direkt über ShopMy einkaufen können und sich inspirieren lassen können. Im Zentrum der neuen Plattform steht die Funktion Circles. Mit Circles können Konsumenten personalisierte Geschmacksprofile erstellen lassen, basierend eben auf den Creators, denen sie folgen und vertrauen. Also man kann angeben, welche Influencer gefallen mir und daraus wird dann eben eine personalisierte Seite erstellt. Wie für das Affiliate-Modell typisch werden Nutzer auf die Website der Marke oder des Händlers dann weitergeleitet von der Plattform ShopMy, um dann den Kauf abzuschließen. Die Provision wird dann unter den Creators eines Circles aufgeteilt. Also alle Influencer, die Teil dieses Circles sind und das Produkt empfohlen haben, erhalten Teil der Provision. Damit soll mit der neuen Plattform eine Umgebung geschaffen werden, in der Konsumenten direkt auf kuratierte Produktlisten zugreifen können, anstatt eben über Einzellinks über Social Media zu navigieren. Damit hat sich ShopMy wegbewegt von einem reinen Tool-Anbieter für Creator hin zu einer, man könnte sagen, vollwertigen Shopping-Plattform mit kuratierten Produkten, Suchfunktionen und Reviews. Meine Frage an euch, wird dieser Wandel gelingen, der Wechsel vom Creator-Tool hin zur Shopping-Plattform? Was meint ihr?
Es ist schon irre clever gedacht. Mich fasziniert die Idee. Mein erster Eindruck war auch, ja, warum soll das nicht funktionieren? Wenn man es simpel formuliert, du folgst maximal 25 Influencern oder Kreatoren, die werden jetzt zusammengefügt und du hast damit den maßgeschneidersten Shop, den du dir vorstellen kannst. Also die Idee finde ich schon faszinierend. Auf der anderen Seite ist es nicht so etwas, wir können es machen, also machen wir es mal. Also meine Frage ist, hat das Traktion im Markt? Weil irgendwo lebt diese Influencer-Kreatoren-Welt davon, dass du immer mal wieder Individuelles erfährst und dass ich gar nicht so etwas Zusammengefügtes haben möchte. Da droht ja doch irgendwo der Durchschnitt. Und willst du den?
Ich glaube, dass dieser Move, sich als Plattform stärker zu etablieren und dazu jetzt die Margen auch noch aus dem Produktgeschäft mitzunehmen beziehungsweise zu ermöglichen, neue Einnahmequellen zu erschließen, sowohl für die lieben Influencer, die dort unterwegs sind, als auch für die Marken etc., so dieser Third-Party-Gedanke, der Third-Stakeholder, den die gehen, den finde ich auch ganz pfiffig. Das ist ein Weg, der geht nicht in D2C rein, aber der gibt den Marken auch einen besseren Zugang zu relevanteren Kunden etc. Also das, glaube ich, ist schon eine Idee, die man folgen kann. Erinnert im weitesten Sinne an das, was TikTok auch gemacht hat mit den Shops, was ja relativ gut läuft. Aber damit komme ich dann zu dem Punkt, wo ich dir beipflichte, Thorsten. Das hat jetzt nicht sehr mit Luxusprodukten zu tun und mit Premiumprodukten und Handtaschen und dergleichen. Da läuft das Geschäft bei TikTok, glaube ich, auch auf einer anderen Ebene. Ich frage mich, ob das nicht auch ein Move ist, um Investoren zu zeigen, guck mal, wir können das auch. um zu zeigen, dass wir zukunftsfähig sind und eben den Move auch mitgehen, den jeder momentan hingeht. Lasst uns aus Social Business Social Commerce machen. Das muss ja jetzt irgendwann mal funktionieren. Das hören wir jetzt schon relativ lange, und zwar von Facebook angefangen. Und da frage ich mich dann schon, wer sich da wirklich durchsetzt. Es ist ein Skalierungsgeschäft und insofern glaube ich, wenn du da die Skalen nicht hinkriegst, dann war das eine schöne Idee, dann hast du es ausprobiert und dann schaltest du es wieder ab. Das ist, glaube ich, auch nicht der erste Anlauf, den die in dem Spiel gemacht haben, sondern der zweite, den sie da probieren. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das ein Move ist, den eine Plattform heute macht, und ich glaube auch, dass der zu der Plattform passt. Ob das in dem Markt dann wirklich so einschlägt, ist eine andere Frage.
Ich glaube, es ist gar nicht nur, um die Investoren zu begeistern, sondern sich auch zu differenzieren. Also sie haben ja wirklich starke Konkurrenz. LTK ist eben mit demselben Angebot draußen, hat deutlich mehr Creators auf der Plattform. Ich glaube, da ist schon der Aspekt, dass man sich differenzieren möchte. Ich finde den Stretch nur trotzdem recht groß. Also vorher musste man eben Creators überzeugen, Marken überzeugen, auf die Plattform zu kommen. Und jetzt muss man nochmal wirklich die Konsumenten dazu bewegen, auf der Plattform Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das ist einfach ein Schritt, der schon recht groß ist und recht ambitioniert ist und ja auch diese Leichtigkeit nimmt, die die Einbindung auf Social Media mit sich bringt. Also das, was vorher eben das Angebot war, diese Seiten zu erstellen und sie über Social Media zu teilen für die Creators, das wird jetzt abgelöst durch das Angebot. Und ich glaube, damit geht was verloren, was ja doch recht stark den Erfolg ausgemacht hat, dass man eine Story sieht, dass man ein Reel sieht und das Produkt irgendwie ansprechend findet und dann direkt zum Kauf übergeht.
Ist es nicht so, dass so eine Creator-Plattform ein Gegengewicht darstellt zu den rein algorithmierten Vorschlägen, die ich bei anderen Commerce-Anwendungen bekomme? Dass ich dadurch eine viel bessere Verbindung habe, die eine höhere emotionale Bindung bedeutet und damit, wie du schon gesagt hast, eine Differenzierung bietet, die an der anderen nicht können. Also wahrscheinlich wird das jetzt nicht der Mainstream-Mords-Murder-2080-Rule-Vertriebskanal werden, aber der addet halt Vertrauen, der addet Markenwerte, der addet eine ganz andere Komponente zu dem ganzen Gesamtauftritt in dem leidlich immer wieder genannten Omni-Channel-Play in der Customer-Journey an den verschiedenen Touchpoints.
Der Grundgedanke ist mega schön und in eine ähnliche Richtung geht ja auch Zalando mit den Influencer-Seiten. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es daran an der Idee nichts zu bemängeln. Es ist mehr nur die Frage, kann man dafür die breite Masse eben gewinnen und auch auf die Plattform ziehen? Und da sehe ich eine große Herausforderung jetzt.
Was ich noch ein interessantes Feature finde aus Sicht der Influencer bzw. Kreatoren, ist die Möglichkeit, mehr oder weniger sicher zu sein, wenn deine Followerin oder dein Follower kauft aufgrund deiner Empfehlung, dass du an diesem Verkauf auch tatsächlich partizipieren kannst. Also viele gucken sich ja eben nicht nur eine Influencerin, einen Influencer an, sondern mehrere und kaufen dann letztendlich über den Link von einer oder einem. Und das ist vielleicht doch eine ganz interessante Geschichte. Ich denke auch, was hier wichtig ist, Markus, du hast ja auch schon in diese Richtung argumentiert, hier findet ja auch ein Wettbewerb statt, Influencer versus welchem Algorithmus auch immer. Gerade in diesem Bereich, der größte Wettbewerber der nächsten Jahre, ist sicherlich irgendwelche Empfehlungen, die über ChatGPT und Co. abgegeben werden. Und das ist jetzt halt doch ein neues Instrument, was man als Influencer nutzen kann. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht mal wieder ums Plattformgeschäft, und zwar um eine Plattform, die Freelancer-Services mit Auftraggebern verbindet. Es geht um die Plattform Fiverr, und Fiverr bietet Freelancern die Möglichkeit, Aufträge zu finden, die Services anbieten wie Design, Text, Programmierung oder aber auch digitales Marketing. Fiverr ist eher ausgerichtet auf kleinere Auftraggeber, Einzelpersonen, kleinere Unternehmen, aber durchaus auch mittelständische Unternehmen, steht aber auch in einem intensiven Wettbewerb, zum Beispiel mit Upwork oder im Premium-Bereich mit Malt. Und Fiverr macht deswegen auch Werbung. Im Moment sind sie unterwegs mit einem, wie ich finde, sehr, sehr netten Werbespot, der ein zentrales Thema ihrer Kunden, also der Freelancer, thematisiert, nämlich das Vordringen von AI in diesen unterschiedlichen Berufen. Und Fiverr thematisiert das Thema mit Hilfe einer singenden Avocado. Warum singt die Avocado?
weil eine mögliche Auftraggeberin eine App entwickeln will, mithilfe der man feststellen kann, wie reif eine Avocado tatsächlich ist. Also diese Avocado sinkt, und zwar am Anfang von den enormen Vorzügen von einer AI-Entwicklung solch einer App. Wir nennen das heute ja auch bekanntlich Vibe Coding, was jede Frau, jeder Mann im Grunde selber machen kann, und die Frau ist auch vollkommen glücklich über ihren Erfolg. Muss dann aber feststellen, dass ihre App gewisse Probleme hat. Und das wird im Film dadurch auch geäußert, dass die Avocado nicht mehr so schön weiter sinkt. Und die Auflösung ist dann die, klar, kannst du dein wunderbares Projekt heute mit Vibe Coding starten, aber irgendwann brauchst du doch Professionals. Und dann bist du bei Fiverr und bei den Freelancern, die mit Fiverr zusammenarbeiten, gut aufgehoben, um Bugs zu beseitigen oder noch viel besser deiner App, deiner Website sozusagen den richtigen Schliff zu geben. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr das ein? Die grundsätzliche Thematik, wie soll Fiverr und wie sollen Freelancer mit der Herausforderung AI umgehen? Und meine zweite Frage natürlich, wie findet ihr den Spot?
Ich komme mit der guten alten Job-to-be-done-Denke wieder und denke mal an die Freelancer, die da die neuesten Aufgaben lösen sollen und die sich mit neuen Dingen beschäftigen sollen, die sollen neueste Technologien bedienen können, etc. etc. Und den hohen Dank dann predigen und sich darauf freuen, dass es eben so etwas wie Vibe-Coding gibt, was ja also nur wirklich das heißeste Ding mit geschnitten Brot für die Kreativen ist momentan, aber eben echt Obstacles hat, die man nicht vernachlässigen kann. Und insofern trifft sowohl, glaube ich, der Film, deren Avocado ganz nett ist, weil der Kern ist noch drin, also bleibt sie frisch auch, die da durch die Gegend singt, ganz gut getroffen ist von der Idee her und damit auch ein Thema aufgreift, was für die meisten Freelancer, glaube ich, momentan echt wichtig ist. Wie kann ich Schritt halten mit dem, was da passiert? Und daher finde ich das ganz gut getroffen. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass man dem Vibe-Coding so ein bisschen die Luft rauslässt, weil wenn man sich da so bestimmte Dinge anguckt, was man im Vibe-Coding so liest, was da so gerade durch die Gegend fliegt, dann ist das wirklich halt noch nicht da, wo wir es gerne hätten, wie vieles momentan in der KI. Und daher finde ich das ganz gut getroffen und relativ auf den Punkt für die Zielgruppe. Ob man da jetzt einen Werbespot braucht mit einer Avocado, ist eine andere Geschichte. Aber so vom Gesamtansatz ist das ganz nett, finde ich.
Wenn ich jetzt auf mein Umfeld schaue, wird da gevibe-coded ohne Ende. Und das von Menschen, die eigentlich vorher überhaupt keinen Zugang zu Programmieren oder Coding überhaupt hatten. Also jeder probiert sich da aus und es ist halt einfach ein Thema und jeder meint jetzt auch schnell eine Website vibe-coden zu können oder eine App, und es ist natürlich wahnsinnig charmant, der Gedanke. Gleichermaßen kommen natürlich immer wieder die Schwächen jetzt hervor, und ich finde, da hat einfach Fiverr wunderbar angesetzt. Und das eingeordnet in diese Gesamtentwicklung von Fiverr momentan, sie haben ja schon im letzten Jahr einen Spot rausgebracht, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie AI eben eingesetzt werden kann in der Markenkommunikation, in der Produktion von Werbefilmen, und da mit der Flucht nach vorn anzusetzen und das ganz offensiv zu spielen und zu sagen, hey, diese Tools gibt es und wir richten uns eben neu aus, indem wir neue Bereiche anbieten, neue Serviceleistungen, wie eben das Vibe-Coding, den Vibe-Coding-Check auf der Seite, dass einfach unsere Freelancer darauf abgestimmt sind, diese Bugs aus dem Weg zu räumen durch solche Werbefilme, durch Kommunikation in Richtung der Freelancer, in Richtung der Mitarbeitenden, durch die Führungsebene. Ich finde, das sind alles coole Entwicklung und schön zu sehen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wie lange das jetzt anhält, dass das wirklich der Weg ist, diese Lücke zu füllen, indem man ja so Serviceangebote hat, wie Bugs aus dem Weg zu räumen, das ist halt die Frage, weil ich denke, da werden wir jetzt in kürzester Zeit auch an dem Punkt sein, dass das Vibe-Coding weiter ist. Gerade wenn man so auf die Anbieter schaut, wie Lovable, wahnsinnig hohe Finanzierung, jetzt wieder wahnsinnig starke Investoren im Rücken, und ich glaube, da wird man jetzt mit großen Schritten in die Richtung gehen, dass man auch ohne die Fehleranfälligkeit seine eigenen Apps und Websites programmieren kann. Also ich bin da recht zuversichtlich, und das ist dann natürlich fatal für Fiverr.
Es ist ja ganz klar, Ihre Klientel, all diese Freelancer, fühlen sich zu Recht im Kern ihres Jobs bedroht durch AI. Und du hast es ja gerade erwähnt, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, in meiner Erinnerung erst ein paar Monate, da waren sie ja auch mit einem, wie ich damals fand, recht eindrücklichen Werbespot unterwegs. Ich glaube, Nobody Cares oder sowas in der Richtung, eben wo sie ja AI schon eingesetzt haben und kleinste Filmchen, wie ich fand, sehr originell aufbereitet haben, immer mit der Frage, ja, der Rezipient kann es eh nicht unterscheiden. Ja, und
da sind sie ja massivst kritisiert worden, dass sie ja im Grunde ihre Klientel im Herzen ihres Jobs angreifen. Aus meiner Sicht haben die nur das Thema benannt. Natürlich, das, was sie jetzt machen, ist sicherlich viel geschickter, zu sagen, okay, es ist so, AI gibt es, Webcoding findet statt, aber trotzdem gibt es noch sehr, sehr viel Raum für menschliche Kompetenz, für menschliche Kreativität, für menschliche Arbeitskraft. Im Kern, was sie ja anbieten, ist, denk mal nach, lieber Freelancer, über deinen Job, damit der auch eine Zukunft hat.
Ja, denk mal drüber nach und denk mal auch du als Auftraggeber drüber nach, eben mit wem du zusammenarbeitest oder ob du es wirklich alleine machen willst.
Das war's für heute. Bei Mercedes übernimmt eine Finanzexpertin den CMO-Posten. Ist dies ein weiteres Signal für den Bedeutungsverlust der Disziplin Marketing oder lediglich ein Beispiel für schlichtes Sesselrücken in den oberen Führungsetagen eines Großkonzerns? Oder braucht Mercedes einfach jemanden, der Investoren den Sinn der Luxusstrategie besser erklären kann? ShopMy will sich vom reinen Anbieter von Creator-Tools zu einer kuratierten Shopping-Plattform mit direktem Zugang zum Endconsumer entwickeln. Kann diese Transformation des Geschäftsmodells gelingen? Fiverr verbindet auf ihrer Plattform Auftraggeber mit Freelancern aus den Bereichen Design, Text, Programmierung, Marketing etc. In einem aktuellen Werbefilm thematisiert Fiverr mit Hilfe einer singenden Avocado des immer mehr an Bedeutung gewinnenden Vibe-Codings, zum Beispiel bei der Erstellung von Apps, und behauptet, dass für funktionierende Lösungen, die vielleicht auch noch etwas Glamour besitzen, weiterhin qualifizierte Experten benötigt werden, die auf der Fiverr-Plattform zu finden sind. Wie ist diese Botschaft generell einzuordnen? Trifft der Fiverr-Werbespot den Nerv der Klientel? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.